Herzlich willkommen zur Folge 66 meines Podcasts Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und hier dreht sich alles um die wichtigsten Skills in der Arbeitswelt der Zukunft. Ja, und einer der wichtigsten Skills ist definitiv der Umgang mit Veränderungen, mit Change. Und da hat eine geschätzte Kollegin von mir, Susanne Nickel, gerade ein Buch dazu veröffentlicht. Das heißt, knack den Change Code, mit Leichtigkeit Zukunft gestalten. Und in den nächsten 30 Minuten werden wir ja in ihre Biografie eintauchen. Sie wird erzählen, wie viel Changes sie in ihrem Leben schon meistern durfte und musste. Und wird uns auch einige Tipps und Tools mit an die Hand geben, wie du am besten mit dem ständigen Wandel umgehen kannst. Ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Wie Susanne gleich berichten wird, ist sie auf Kreta und von daher kommt hoffentlich auch so ein bisschen Urlaubsstimmung auf. Let's go. Ja, hallo Susanne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Live aus Kreta zugeschaltet.
Hi, ja, aus Kreta, genau.
Das ist nicht schlecht, ja. Und du hast gerade schon von deinem Mann erzählt. Meine erste Frage war auch, wie geht's denn deinem Mann? Weil ich habe jetzt dein Buch gelesen, dein aktuelles, und ich habe das Gefühl, ich kenne deinen Mann mindestens genauso gut wie dich nach dem Buch.
Ja, das stimmt, weil bei meinem Mann gab's schon für mich einige Initialzündungen. Und das ist ja auch der erste Satz in meinem Buch, Herr Dr. Nickel, warum ist Ihre Frau eigentlich so positiv bei dem, was hier alles schon passiert ist? Und dann ist er so sehr... Mein Mann ist sehr ruhig und das Gegenteil von mir und sehr therapeutisch unterwegs. Und er sagte dann also mit einer kurzen Pause in seiner ruhigen therapeutischen Art, wissen Sie was, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und es war so ein bisschen eine Initialzündung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mein Mann geht's gut, der sitzt draußen und liest und wartet darauf, dass wir nachher wieder zum Strand gehen.
Das klingt doch gut, genau. So in einer halben Stunde ungefähr hat er dich zurück. Aber bis dahin wollen wir noch mal tiefer eben in dein Leben auch eintauchen, in die vielen Changes, die du so mitgemacht hast. Und ja, fangen wir vielleicht mal, also was heißt ganz am Anfang, aber so deine erste größere Rolle, du hast ja auch so drei Personas im Buch beschrieben, die erste ist die Tänzerin und das war ja auch so deine erste Station sozusagen, du wolltest Tänzerin werden, warst bei Pina Bausch, was hat dich dazu bewegt, gebracht, warum wolltest du Tänzerin werden damals?
Das ist eine sehr gute Frage und manchmal gibt es auf sehr gute Fragen gar keine guten Antworten, weil bei mir war es so, ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie und Tanzen war eher ehrlich gesagt nicht so en vogue bei uns zu Hause, das gab es schlichtweg nicht. Also ich bin jetzt nicht in einem kulturellen Haushalt aufgewachsen, wo man permanent Theater und Ballett geguckt hat, sondern die maximale Bewegung war eigentlich mein Vater, wenn er Kaiserslautern ein Tor geschossen hat, dann ist er in die Luft gesprungen. So nach dem Motto. Und insofern kann ich dir gar nicht sagen, manchmal gibt es ja so Impulse, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, die kommen so aus einem raus und du willst plötzlich irgendwas, weißt gar nicht warum. Und so war es bei mir als kleines Mädchen. Ich wollte das unbedingt, hab wie so ein Floh ins Ohr gesetzt und meine Mutter hat auch gemeint, was will die denn, das Tanzen, das passt doch überhaupt nicht zu uns. Und hab das dann durchgezogen und hab dann wirklich eine Ballettschule gesucht, eigenwillig. Also nicht meine Mama, die gesagt hat, das Kind braucht eine gute Haltung und muss tanzen, sondern das war mein eigenes Ding und bin dann... weil ich sehr fleißig und ehrgeizig war und das unbedingt machen wollte, war dann in der Ballettakademie in Mannheim. Das war so der zweite Step nach der Ballettschule und wollte dann eben auch Tanz studieren und das zum Beruf machen und habe mich da dann in der Folkwang Hochschule beworben. Und so kam es, weil ich Pina Baus sehr geschätzt habe. Sie ist ja leider schon verstorben. Ja. Sie hat ja den modernen Tanz revolutioniert und Wenders hat einen Film über sie gemacht und sie sagt ja auch so einen Satz, Tanz, Tanz, sonst sind wir verloren. Also die war mehr am Menschen als am Tanz interessiert und hatte dann einen ganz eigenwilligen Zugang, einen ganz verrückten.
Ja. Und dann, was hat dich abgebracht von dem Pfad, professionelle Tänzerin zu werden?
Um jetzt im Sinne deiner Future Work Skills zu antworten, war das meine erste große Disruption, die da war, Schwangerschaft mit 18. Wobei nicht nur deine Future Work Skills, sondern auch deine private Situation, genau. Du hast ja auch ein kleines Zwerglein bekommen. Also ich bin mit 18 schwanger geworden und habe dann Ja zum Kind gesagt, was das Nein zum Tanzen impliziert hat, weil du eigentlich, oder nicht nur eigentlich, weil du halt Hochleistungssport 8 Stunden am Tag mit einem kleinen Baby schwer machen kannst. Und deswegen war es wirklich so eine Disruption im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war mein Plan. Und dann kam es ganz anders.
Und dann kam deine zweite Persona, die du auch im Buch mit aufgenommen hast. Und dann hast du Jura studiert. Ja, ich meine, du hättest ja auch irgendwas in der Richtung Tanzen machen können, als Coachin arbeiten, weiß ich nicht, beratend tätig sein können, irgendwo im kulturschaffenden Raum was suchen. Das stand nicht zur Debatte.
Naja, weißt du, irgendwie gab es so Stimmen in meinem Kopf, die haben gesagt, studier was Gescheites, wo du Geld verdienst. Du bist jetzt alleinerziehend oder dann alleinerziehend mit Kind, da macht man was Gescheites. Und so kam es dann, dass ich mir gedacht habe, naja, BWL, Jura, Psychologie, das waren so die drei Varianten. Und Jura hatte ich dann relativ schnell einen Studienplatz und dachte ich mir, ja, mach's halt mal, Jura wird schon irgendwie gehen. Hab's aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich unterschätzt, weil alleinerziehend mit Kind Jura war ein großer Change für mich und bin auch das erste Examen gerasselt mit Pauken und Trompeten. Steht auch in meinem Buch drin, stehe ich auch dazu. Ich habe es dann aber, weil ich Mrs. Hartnäckigkeit als zweiten Nachnamen habe, habe ich es dann fertig gemacht. Ist auch gut so, weil man kann natürlich schon sehr viel mit der Juristerei anfangen. Man braucht es ja überall. Aber es war eher die Lösung, Geld zu verdienen, alleinerziehend mit Kind, um eine sichere Zukunft zu kreieren. Vermeintlich sicher, würde ich jetzt natürlich sagen, im Nachgang.
Ja, aber mutig. Ich meine, wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt auch gerade Nachwuchs bekommen. Wir sind zu zweit schon teilweise überfordert und du warst dann alleinerziehend und hast noch nebenbei Jura studiert. Aber du hattest dann Unterstützung aus dem Familienkreis, wo du deinen Sohn mal ab und zu abgeben konntest, oder?
Nee, also das war noch ein bisschen anders, da muss ich noch ein Stück ausholen. Als mein Sohn geboren wurde, hatte ich noch kein Abitur, weil als Tänzerin brauchst du kein Abi, da musst du nur gut tanzen. Dann habe ich mir, als mein Sohn 4 Monate alt war, damals war ich mit seinem Vater, mit seinem Geschätzten noch zusammen, haben wir überlegt, okay, jetzt ist er erstmal wichtig, Abi zu machen. Und da bin ich mit, als mein Sohn 4 Jahre alt war, im Herbst in die 11. Klasse der Waldorfschule Prien am Chiemsee
Ah,
und habe
klasse.
da 2 Jahre Abi quasi gemacht und bin da jeden Tag hingefahren. Und ich meine, weiß nicht, stillt deine Frau
Ja,
eigentlich?
genau,
Ja,
ja.
genau. Mir ist dann teilweise die Milch eingeschossen und lauter so Kram, ja. Es war schon sehr eigenwillig, aber ich hab's, auch das habe ich durchgezogen, habe dann Abi gemacht. Auch das ziemlich mies, aber das war völlig egal.
Ja.
Und als ich dann alleinerziehend war, da war mein Sohn quasi schon kurz vor der Kindergartenzeit und da habe ich das dann mit Jura gemacht und da hatte ich den Kindergarten mit Schule, auch mit Kinderhort später. Und ich hatte den Papa, von dem ich zwar getrennt war, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis nach wie vor. Und der hat ganz oft mich unterstützt und aufs Kind aufgepasst. Und das Verhältnis ist sogar so gut, dass ich seine Trauzeugin bin von der
Ach,
zweiten,
krass.
also von der Frau, die er geheiratet hat, und die Patentante von seinem zweiten Sohn. Also insofern haben wir das wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Das ist
Ja.
machbar, wenn man ein bisschen sein Ego zurückstellt, ja.
Ja, das ist schön zu hören. Und ich meine, gerade in den jungen Jahren, genau, ist es vielleicht dann nicht die Beziehung fürs Leben, aber wenn man dann sich so arrangiert, ist es perfekt.
Aber
Ja,
da ist auch
wann?
wieder der Punkt, ne? Es geht ja immer darum, was machst du draus? Wenn du sagst, es ist nicht die Beziehung fürs Leben, es kommt so viel Change in unserem Leben, im
Ja.
Privat, im Berufsleben. Und die Frage ist immer, beharrst du auf irgendetwas, auf Macht, auf, ah, jetzt ist es nicht so doll gelaufen, der hat mich beschissen oder was auch immer, ne? Oder bist irgendwie verengt in deinem Blick oder versuchst du was Gutes draus zu machen? Und für mich war es so, dass es immer klar war, er ist der Papa meines Kindes und wir machen das Beste draus. Es war am Anfang nicht ganz einfach nach der Trennung, verständlich, man braucht seine Zeit, aber auch da haben wir es in der Hand und da heißt es wirklich, Ego ein bisschen zurückzustellen und dann kann man auch diesen Change gut meistern. Ja.
Und wenn du jetzt so zurückschaust, was glaubst du, woher du diese Fähigkeit hast? Weil das ist ja nicht jedem gegeben, sozusagen. Kommt es durch deine familiäre, ja, Kindheit, durch deine Erziehung? Ist es irgendwie genetisch veranlagt? Oder hast du da irgendwie dir das selbst vielleicht so ein bisschen antrainiert, auch in deiner Jugend?
Das
Weil
ist eine gute Frage,
das ist
weil
schon
ehrlich
eine.
gesagt, das ist echt eine gute Frage, die hat mir noch niemand gestellt, wieso ich das so hingekriegt habe. Ich meine, es gehören 2 dazu damals, ne? Also es
Ja,
gehört,
klar.
wenn einer nur will, dass es gut wird, dann reicht es oft nicht, weil da kann er sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Aber ich glaube, eine Fähigkeit, die ich in der Tat habe und die auch wieder weitergehen, wenn man es jetzt größer sieht, sogar in Richtung Future Work Skills geht, ist das Thema Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das heißt, was ich glaube ich sehr gut kann, ist, mich auch in eine Situation gut anzupassen und zu sehen, okay, jetzt ist es so, jetzt klappt es nicht mit der Beziehung. Ich war im Übrigen auch die sich getrennt hat. Und dann zu sagen, okay, wie kann ich mich jetzt auf dies einlassen und nicht dagegen sein, sondern zu überlegen, flexibel zu handeln und wie kann ich das Beste daraus machen? Und ich glaube, das habe ich durch meine Familie schon gelernt, weil da gab es immer viele, viele Situationen, wo ich mich anpassen oder flexibel sein musste, was mir dann da zugute kam, in der Tat. Also, so würde ich es
Ja.
jetzt im Nachgang interpretieren.
Ja, nee, ist schön zu hören. Es gibt ja heute diesen schönen Begriff der Rasenmähereltern. Also vor 10 Jahren waren es die Helikoptereltern, heute sind es die Rasenmähereltern, die schon alles abmähen vor ihren Kindern und ihnen jegliche Komplexität im Leben versuchen zu ersparen.
Ja.
Und ich glaube, genau das ist aber halt das, womit man am meisten lernt, ja, und dann später mit dem ständigen Wandel auch umzugehen lernt. Ja,
Ja.
interessant. Und dann, genau, hast du als Juristin auch kurz gearbeitet, gell?
Nee, lang.
Ach, lange? Was heißt lange?
Naja, fast 10 Jahre war ich in
Okay,
einem
ja,
Job.
stimmt. Okay.
Also fast 10 Jahre war ich in einem Job, wo ich dann sagte, es war der Job, bei dem die Träume sterben, also wo man eigentlich nicht unbedingt gerne länger sein sollte. Aber es war so, mein Sohn war noch klein. Ich dachte, ich brauche das Geld. Ne? Also nicht nur, ich dachte, ich brauchte das Geld
Aber
auch.
ja,
Also ich
genau.
komme ja aus
Ja.
einer Arbeiterfamilie und habe jetzt nicht irgendwie so die Tausender in der Handtasche gehabt und hätte sagen können, ich muss nicht arbeiten oder ich muss nichts tun. Und
Ja.
dann hatte ich diese Glaubenssätze, einen sicheren Job verliert man nicht, einen sicheren Job
Gibt man
verlässt
nicht
man nicht
auf, ja,
so.
genau.
Ja? Gibt man nicht auf, genau. Und das war ein Glaubenssatz, weil bei mir waren alle Arbeiter und Angestellte der Familie, also eigentlich alle in der BASF. Ich bin da sowieso schon ein bisschen aus der Art gegangen mit meiner Tanzerei. Und naja, und dann war es so, dass ich viele Jahre gedacht habe, ich muss mich nur mehr anstrengen in diesem Job, der ja sicher war. Es war der ADAC, ja,
Ja.
der sicher war und der ein paar günstige Sachen auch hatte, nämlich die Pressesprechertätigkeit. Das war was, was mir gelegen ist, aber sehr viele Dinge waren da sehr, sehr schwierig für mich. Und naja, und dann dachte ich, ich muss mich nur mehr anstrengen, dann wird das schon. Und da habe ich dann auch das Instrument kreiert oder die Metapher kreiert, was man wirklich schauen soll, steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand, ne,
Ja.
um zu sehen, bin ich da, wo ich bin richtig, kann ich meine Stärken einsetzen. Und ich bin schon so ein bisschen ein Paradiesvogel, kann man einfach so sagen. Und ich war da in diesem eher konservativen Unternehmen falsch am Platz. Und ich war auch nicht die klassische Juristin, ne? Also Pressesprechertätigkeiten, so juristische komplexe Dinge einfach fürs Fernsehen zu erklären, das konnte ich gut. Das war auch super, da habe ich sogar Autogrammkartenanforderungen bekommen und so weiter Anfragen bekommen, was auch wiederum zu Missgunst im Verein geführt hat, weil ich die
Na.
Einzige war. Ne? Also ich bin da so ein bisschen wie so ein Paradiesvogel gewesen und habe lange Zeit es nicht gemerkt und dachte, ich muss mich integrieren, weil ich ja anpassungsfähig und flexibel bin, was dann da wiederum sehr schlecht war. Und Disziplin beim falschen Ziel ist schädlich und deswegen hat es zu lange gedauert, meines Erachtens. Also ich glaube, dass es schon mal Situationen im Leben gibt, wo wir vielleicht nicht so ganz in unserer Stärke sind oder wo wir einen Job haben, der nicht der richtige ist, aber dass es darum geht, die Erfahrung mitzunehmen und zu sagen, okay, was mache ich da draus? Und fast 10 Jahre war das bei mir, das war zu lang. Also ich
Ja.
glaube, da hätten ein paar Jahre auch gereicht, um zu sagen, okay, das ist nicht meine Stärke, ich kann andere Dinge besser, was gibt es noch für Möglichkeiten? Aber ich war da einfach so ein bisschen geistig, hab ich mir das nicht zugestanden, das zu tun. Mein Sohn war noch kleiner und da gab es viele vermeintliche Reglementierungen, die mich davon abgehalten haben. Als ich dann den Mut gefasst habe, irgendwann zu gehen und gegangen war, da war es dann plötzlich total einfach. Also es hätte locker auch früher passieren können. Und ich glaube, und das verspreche ich ja auch bei meinem Buch, dass ich sage, ich verspreche nicht, dass es kein Change mehr gibt. Das wäre anmaßend, ne? Aber was ich versprechen kann, ist, dass man, wenn man die richtigen Tools hat, sich schneller zu stabilisieren, um mit Veränderungen oder mit Dingen besser umzugehen, dass wir besser und schneller aus der Opferrolle rauskommen und wieder gestaltungsfähig sind. Und das habe ich selber erlebt und weiß, wie es sich anfühlt und kann es demnach auch sehr gut an Menschen weitergeben.
Ja, Tools ist ein gutes Stichwort, da wollte ich eben mit dir eintauchen. Lass uns doch da mal kurz einen Blick reinwerfen. Du hast unter anderem, das würde mich gerade am meisten interessieren, Schema-Coaching beschrieben, da auch eine Ausbildung gemacht. Mir hat es vorher gar nichts gesagt. Also ich habe es mal gehört irgendwo, aber habe es jetzt erst durch dein Buch ein bisschen besser kennengelernt. Erzähl doch mal vielleicht auch von einem konkreten Beispielfall so ein bisschen aus deiner Praxis. Was ist Schema-Coaching? Was hat es damit auf sich und wie kann man das so anwenden? Und wie
Genau.
wendest du es
Also
an?
Schema-Coaching kommt natürlich ursprünglich wie vieles aus der Schematherapie. Es ist ein therapeutischer Ansatz und ich habe die Coach-Ausbildung gemacht. Da wird alles ein bisschen mehr auf Coaching eingestellt sozusagen. Und es geht eben darum, dass es diverse Stimmen in uns gibt, diverse Anteile, also diese Elternanteile. Es gibt natürlich ein inneres Kind und es gibt eben diesen strafenden Elternmodi. Also es gibt da unterschiedliche Dinge, die dazu führen, dass wir verschiedene Verhaltensmuster, verschiedene Bewältigungsstrategien gelernt haben. Und das innere Kind, das kann trotzig sein, das kann glücklich sein, zum Glück auch, ja. Und es kann sich natürlich auch extrem anpassen, je nachdem, um welche Situation es geht. Und um zu überleben, war es vielleicht früher so, dass wir Dinge gelernt haben, angenommen haben, um damit gut umzugehen, die uns dann aber als Erwachsene daran hindern, uns zu entfalten. Also wie zum Beispiel mein Glaubenssatz, ne, aus einer sicheren Stelle geht man nicht weg. Also das ist eine klassische Elternstimme, die da in mir getobt hat. Und mein inneres Kind habe ich gar nicht gehört, dass das eigentlich was ganz anderes machen möchte, dass da viel mehr Freude und Leichtigkeit in einer anderen Situation, in einem anderen Kontext gewesen wäre, weil ich diesen Elternstimmen immer noch gefolgt bin. Und im Schema-Coaching unterscheidet man zwischen verschiedenen Bewältigungsstrategien, wie wir mit Dingen umgehen. Und das sind die drei Fs, die man ja auch aus anderen Kontexten kennt, also Fight, Flight, Freeze. Mhm. Und bei mir war es der Fall, dass ich mich dieser Elternstimme in der Bewältigungsstrategie untergeordnet habe. Ja? Also das eine wäre Kampf, ich gehe dagegen an, ich überkompensiere, ich schieße über das Ziel hinaus, sage, hey, ich bin die Beste, was wollt ihr von mir? Das andere wäre Flucht, das heißt, ich bin in einer Situation, wo es mir schlecht geht, trinke abends eine halbe Flasche Wein zum Beispiel oder fliehe in zu viel Sport im extremen Ausmaß. Und das andere ist quasi die Unterordnung, die Vermeidung, ja, und das Erstarren sozusagen. Und das war bei mir eher der Fall, dass ich gesagt habe, okay, einen guten Job gibt man nicht auf, ich füge mich dem und habe 10 Jahre wo ausgehalten, wo es mir nicht gut ging. Und in meinem Buch erkläre ich genau diese verschiedenen Konstellationen der Bewältigungsstrategien, weil genau das ist der Punkt, wenn wir Stress haben, wenn wir Herausforderungen haben, und bei Veränderungen ist es ja meistens so, dass Stress entsteht, ja, ne? Dann ist es wichtig zu wissen, wie wir ticken. Und dann gibt es eben diese drei Bewältigungsstrategien. Und wenn wir wissen, wie wir ticken, und wenn wir wissen, ist es jetzt im Übermaß oder nicht, also da geht es auch dann genauer hinzugucken, dann können wir damit besser umgehen. Also ich mache mal vielleicht, wenn ich darf, noch ein anderes Beispiel.
Ja, gerne.
Wenn jemand jetzt seinen Job verliert, ne, dass er danach traurig ist und denkt, oh Gott, ich armer Tropf, die Welt ist gegen mich, ist, denke ich, in Ordnung. Also ne, das ist normal, dass du erstmal frustriert bist. Die Frage ist nur, wie lange? Ja. Wenn du 10 Jahre denkst, alles hat sich gegen mich verschworen, das wird sowieso nichts mehr im Leben, also wieder diese Unterordnungsgeschichte, dann ist es sicherlich etwas, was wir aus der Kindheit mitbringen, was nämlich nicht gesund ist. Mhm. Ne? Und diese Bewältigungsstrategie der Unterordnung und in dem Zusammenhang dann des Nichtstuns, ne? Es gibt ja Leute, die dann total erstarren letztlich, ja, also ich habe eine Kollegin, die ist 3-mal durchs Jura-Examen gefallen, das geht ja bis heute nach und die hat ganz lange gebraucht, um das überhaupt zu verarbeiten, ja. Ist natürlich auch schlimm, die Frage ist immer, ist es im normalen Maß oder ist es im Übermaß? Und wenn ich meinen Job verliere, ist das schlimm. Wenn ich aber 10 Jahre dem noch hinterher trauere, dann ist es im Übermaß. Und beim Schema-Coaching geht es immer darum zu gucken, ist es zu viel, was ich tue, oder ist es ein gesundes Maß? Und wo ist der gesunde Erwachsene? Das ist nämlich diese Konstellation, die es noch gibt, diese Person, der fitte Erwachsene, so nennt es die Anke Handrock. Und das mag ich sehr gern, das Bild, weil wir haben ja schon sehr viele Dinge in unserem Leben gemeistert und überwunden. Und diesen fitten Erwachsenen, den können wir anzapfen und gucken, okay, was würde der mir jetzt in der Situation raten? Was könnte ich jetzt tun? Und was ich ganz oft natürlich auch erlebe mit Coaching-Klienten, wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem viel Sport macht, dann sagt der zu mir, für mich ist es aber normal. Ne? Also das heißt, da geht es wirklich genau, was für einen einen zu viel ist, ist für den anderen noch ein normales Pensum. Also es ist sehr individuell. Da kann man vielleicht eine allgemeine Meinung mal heranziehen und sagen, naja, im Allgemeinen würde das vielleicht als sehr viel bezeichnet werden. Wie ist es denn für Sie oder für dich? Und da geht es dann schon genau hinzugucken, ist es eine Bewältigungsstrategie? Fliehe ich in etwas durch Sport? Oder ist es einfach ein normales, gesundes Maß? Und das geht immer darum zu schauen, bin ich in einem Übermaß unterwegs oder im gesunden Modus? Und so übertragen für die vielen Veränderungen, die wir haben.
Okay. Ja, spannend. Genau, gibt es einige Parallelen auch zur Transaktionsanalyse. Da habe ich ja meine Coaching-Ausbildung drin gemacht mit Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich.
Genau. Ja, das ist ja immer die Freud und Jung, also diese ganzen Geschichten, ne, wo du halt mit Eltern-Ich und Kind-Ich und darauf basiert es natürlich auch. Das sind ja sehr viele, die unsere psychologischen Urväter oder psychiatrischen Urväter haben da natürlich sehr viel Grundsteine gelegt, die sich weiterentwickelt haben in verschiedene Formen. Und so ist auch das Schema-Coaching eine.
Ja, jetzt braucht ja jedes gute Buch, so wie meins auch mit meinen neuen Future Work Skills, jedes gute Buch braucht irgendeine Art von Modell, von Framework. Du hast auch eins ausgewählt, nämlich die Vier-Felder-Matrix. Willst du uns da mal ganz kurz mit reinnehmen, was es damit auf sich hat, das Change-Code-Modell und was man sich darunter vorstellen kann, wie man vielleicht damit sich selbst auch ein bisschen analysieren kann?
Ja, also im Prinzip, genau hast du schon gesagt, es gibt 4 Felder und es gibt 2 Achsen sozusagen. Die eine Achse ist die Ausgangssituation und die andere ist die Zukunftssituation. Wir haben eine jetzige Situation und wir reagieren auf etwas, kann man ganz einfach sagen, ja. Und dann ist es so, dann gibt es immer 2 Zeichen. Das ist relativ banal, weil ich habe ja gesagt, die Anwältin in mir hat das Modell kreiert und die Jurex non calculat, deswegen 2 Zeichen reichen schon sozusagen. Okay. Ja? Und es gibt das Plus und das Minus. Also das heißt, du kannst eine positive eine positive Situation haben und positiv reagieren. Du kannst eine negative Situation haben und negativ reagieren. Du kannst eine negative Situation haben und positiv reagieren. Und du kannst eine positive und negative. Also das sind so die vier Kombinationsmöglichkeiten des Codes. Und dann geht's immer darum zu schauen, wie ist meine Situation und wie reagiere ich? Ja, das heißt, die Menschen kommen meistens zu mir, wenn sie im Minus-Minus sind. Also wenn sie eine schwierige Situation haben und schlecht reagieren. Also wenn es ihnen schlecht geht, scheiße auf gut Deutsch, sorry for my wording. Ja, so. Ja. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir es, dieses Minus-Minus am Ende, egal wie lang der Code ist, ob es 10 Minusse sind hintereinander, wie schaffen wir, dass da ein Plus steht? Und das Plus bedeutet sozusagen der Shift in das Positive. Mhm. Und wir können uns immer fragen, bin ich im Minus oder bin ich im Plus? Das ist eine relativ banale Frage, weil so neutral gibt es bei uns Menschen nicht. Entweder fühlen wir uns gut oder ein bisschen gut, dann ist es auch Plus. Ja. Oder ein bisschen schlecht, dann ist es auch schlecht. Ja,
ja. Und so ein bisschen wie halbschwanger geht auch nicht.
Halbschwanger geht auch nicht, genau, können wir wohl sagen. Ja. Und das heißt, im Prinzip kann man, das habe ich mir nämlich letztens auch überlegt für meinen Coaching-Klienten, kann man sich immer Plus und Minus auf die Hand malen. Ja? Mhm. Plus, Minus. So, und dann guckst du es an, bin ich jetzt gerade im Minus, kämpfe ich gegen irgendwas, bin ich dagegen, bin ich in der Wut, bin ich in der Emotion oder bin ich in der Freude, im Flow? Bin ich lösungsorientiert oder problemphobisch, ne? Also so, das heißt, man kann immer gucken, bin ich im Plus oder bin ich im Minus. Und in meinem Buch beschreibe ich diese verschiedenen Konstellationen ziemlich genau und gebe dann eben Tipps, wie ich das shiften kann, sodass am Ende immer ein Plus steht. Weil darum geht es schlichtweg, dass es uns bei dem ganzen Wahnsinnswandel relativ schnell besser geht. Also nicht, was ich nicht verspreche, das habe ich ja auch schon gesagt, dass wir es gar nicht mehr haben, aber nee, was genau. Ich versprechen kann, dass die Stabilisierung schneller geht. Und das habe ich selber erlebt, ja.
Ja. Ja, genau, da hast du einiges erlebt. Wir haben uns das letzte Mal am Tegernsee getroffen. Wann war das? Ja. Jetzt im Februar oder März oder so, ja? Und ja. Erzähl mal ganz kurz, was hat sich da ergeben? Du hast nämlich in einer wunderschönen Wohnung, die du mit deinem Mann dort gemietet hast, wurde dir leider gekündigt und du müsstest jetzt raus zum Herbst. Aber da ist mir echt auch wieder aufgefallen, ja, dass du es nicht nur schreibst und nicht nur auf der Bühne über Change sprichst, sondern dass du es auch wirklich lebst. Wir sind dann, ich erzähl mal kurz die Anekdote, sind dann unten durch das Dorf gelaufen. Und du hast dir überlegt, ja, du willst jetzt Flyer drucken und willst einfach bei den ganzen Nachbarhäusern auch Flyer einwerfen, um ja zu fragen, ob da vielleicht Wohnungen frei sind, ob jemanden kennt, der jemanden kennt und so. Und dann hast du rausgefunden, wer dort die lokale Zeitung, Tageszeitung verteilt und dir dann überlegt, hey, bevor ich jetzt hier rumlaufe und 5000 Flyer verteile, frage ich doch die Dame, gebt ihr ein bisschen Geld. Und ja, was ist daraus geworden? Hat die für dich die Flyer verteilt? Hast du ihr im Umkehrschluss irgendwie geholfen? Das würde mich interessieren.
Ja, also das Spannende ist als erstes mal, auch ich bin nicht for change gefeit. Und jetzt muss man dazu sagen, du hast das jetzt alles wunderbar zusammengefasst. Nur, was du nicht gesagt hast, ist, wie schlecht es mir damit geht. Ne? Ja. Also es ist wirklich so, diese Wohnung ist oben am Berg und es ist mein Kreativitätsort. Und es ist für mich, also wenn wir jetzt die Phasen der Change-Kurve durchgehen, dann war ich am Anfang schon auch in der Verleugnung und wollte es nicht wahrhaben und dachte mir, komm, zumal die Kündigung auch nicht wirklich wirksam ist, juristisch gesehen. Es ist einfach allesamt sehr, sehr unglücklich und ungut. Und mich hat's eiskalt erwischt und getroffen, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Dann bin ich ins Tal der Tränen gerutscht. Ne? Ja. Also das heißt, ich habe erst rational verstanden, okay, es ist so, dann emotional, da habe ich mich auch immer noch geweigert und bin ausgerastet, war auch traurig. Ne? Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, es ist, wie es ist. Ja, auch wenn ich es nicht gut finde. Und das ist der erste Knackpunkt, den ich auch in meinem Buch beschreibe, den kann ich genau damit auch ansetzen, mit unserer Eigenbedarfskündigung. Es ist, wie es ist und es geht darum, es zu akzeptieren. Ja. Das heißt nicht, dass ich es gut finde. Ich finde es überhaupt nicht gut. Ich würde am liebsten da bleiben und mir blutet das Herz trotzdem. Ja? Weil sowas nochmal zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Aber zu sagen, es ist, wie es ist, was kann ich jetzt daraus machen? Und da kam mir die Idee, die du dann miterlebt hast, ne? Die Nachbarn und die Dame mit der Post und so weiter. Und ich habe, die macht tolle T-Shirts, wo ich ihr welche abgekauft habe. Ich werde mit ihr auch noch eine kleine Instagram-Aktion machen, weil sie macht wirklich richtig coole Sachen. Da werde ich sie unterstützen und es war toll, dass sie das angeboten hat. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, was zu finden. Also wir sind da noch nicht wirklich gut weiter und es ist immer noch was mir nachhängt. Also auch ich, wie du siehst, es ist nicht so ganz trivial. Ich denke, ich werde drüber hinwegkommen, wenn es irgendwann gut ist und wir was Neues gefunden haben und dann, also die nächste Phase wäre der Aufbruch und dann der Erfolg.
Genau.
Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und wenn wir dann was Neues haben und da eine Zeit lang sind, wird es auch sicherlich wieder gut sein. Aber es war für mich, also wenn man so Einschnitte nimmt, ist schon was ein geliebtes Zuhause zu verlassen müssen, also noch habe ich es ja nicht, das verlassen zu müssen, ist einfach ganz ungut.
Ja. Ja, und dennoch, genau, der Umgang, den du gewählt hast, dann nicht sozusagen jetzt aufzugeben. Ich meine, ihr habt ja noch eine schöne Wohnung in München. Also es ist ja auch ein Luxusproblem in Anführungszeichen. Hätte auch sagen können, ja, halt egal, wir bleiben hier in München und haben halt keine Wohnung mehr und so ein bisschen sich die nächsten Jahre erstmal vergraben. Aber trotzdem hast du ja gleich dann, bist du wieder tätig geworden. Und ich glaube, das ist halt auch, oder was ich auch gemerkt habe in der Vergangenheit, wichtig, einfach dann aktiv zu werden. Und auch wenn es vielleicht nicht direkt zum Erfolg führt, aber man hat dann zumindest das Gefühl, hey, ich habe was gemacht. Und dadurch ergeben sich wieder andere Dinge, andere Kontakte, andere Chancen, die man vorher irgendwie so gar nicht gesehen hat.
Ja. Absolut, ja.
Wenn wir so in die Zukunft schauen, ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, kommst du ja aus der Juristerei und ich erzähle ja auch immer, dass viele Juristen in Zukunft um ihren Job bangen müssen. Was glaubst du denn so, wie es einerseits auf Jura vielleicht bezogen würde mich interessieren, aber auch generell, wie sich so die Arbeitswelt in den nächsten Jahren wandelt, was du vielleicht auch so mitkriegst schon aus verschiedenen Unternehmen, in denen du tätig bist, was Automatisierung angeht. Was sind da so die größten Veränderungen, die du irgendwie so siehst?
Also ich denke, es wird automatisiert, was nur automatisiert werden kann, Punkt. Da werden wir nicht davor gefeit sein, das ist der Punkt. Und bei der Juristerei denke ich, es muss einfach neue Aspekte geben. Was wir zum Beispiel im Jurastudium nicht lernen, ist Kommunikation. Das ist total krass, weil eigentlich ist genau das, was du den ganzen Tag machst. Natürlich musst du brillant sein, in Paragraphen zerlegen, Analogien schaffen und so weiter. Keine Frage, das ist alles wichtig, ja, dass man sich da auskennt. Nur wie transportierst du das Ganze über Kommunikation? Und ich glaube, dass es mehr in die Richtung gehen muss, genauso bei Steuerberatern. Das ist genau das Gleiche. Auch da wird digitalisiert und automatisiert, was nur geht. Ne? Ja. Und dann geht es darum, wie schaffen wir es, die Klienten in der Kommunikation so abzuholen, dass das unterstützend wirkt, sozusagen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und was wir ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie gemerkt haben. Ich habe sehr viele Coachings gemacht, über Zoom natürlich auch, und habe da bis zum C-Level Leute, also wirklich Partner aus Kanzleien, aus Steuerberatungskanzleien, aus anderen Unternehmen, und die haben im Zoom-Call geweint, weil sie nicht mehr konnten. Ne? Und da glaube ich, das sind verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen, und zwar zum einen eben die Selbstfürsorge wirklich gut diszipliniert anzugehen. Da braucht es nämlich Disziplin, weil wir natürlich eher dazu oft geneigt sind, gerade Karriereleute und Hochleistungsträger, die arbeiten mal lochen, was nur irgendwie geht, und vergessen sich selbst. Und deswegen gibt es dann auch so viele Burnouts. Und ich denke, was wichtig ist, diese disziplinierte Selbstfürsorge, sich wirklich wichtig zu sein und zu gucken, wie schaffen wir es, das haben wir ja auch in der Pandemie gemerkt, den Kontakt zu den Menschen auf der Beziehungsebene zu halten. Ne? Also wie schaffen wir es, gut zu kommunizieren, weil online ist anders als offline und Hybrid ist nochmal anders. Und das sind ganz viele Herausforderungen, und Menschen brauchen Wertschätzung. Es klingt banal und einfach, und auch das hat sich nicht geändert, das ist gleich geblieben. Und die Frage ist, wie kriegen wir das über diese ganzen Medien, die wir jetzt noch zusätzlich zur Bewältigung haben, wie kriegen wir das hin? Und was ich denke, was eine ganz wichtige Zukunftskompetenz ist, da habe ich jetzt auch jüngst ein LinkedIn Learning dazu aufgenommen, weil man mich dazu gefragt hat, ist das Thema Flexibilität. Ja, weil Flexibilität schlägt Wissen, weil natürlich das Wissen, die Halbwertszeit von Wissen verringert sich permanent. Ne? Es kommt immer wieder Neues dazu. Unsere Kinder, die jetzt von der Schule abschließen, die werden komplett andere Jobs machen als die in 20 Jahren. Ne? Also da wird sich ganz, ganz viel verändern. Ja. Und ich denke, was es da braucht, ist eben eine flexible Haltung, mit den Dingen flexibel umzugehen. Wer das nicht kann, wer starr festklebt an alten Dingen und da nicht flexibel reagieren kann und sich nicht anpassen kann, so im Sinne von adapt or die und innovate or die, der wird, glaube ich, große Probleme haben. Insofern, da ist natürlich auch wieder das Messer als Schneider, weil zu flexibel sein könnte wieder bedeuten, ich mache alles irgendwie um der Anerkennung willen und wieder nicht nach mir. Also ich denke, da gibt's, das ist wieder ein schöner Spagat, den wir da machen müssen. Ne? Ja. Aber ich denke, das ist so eine Sache, die extrem wichtig ist, und es ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung für das LinkedIn Learning. Da habe ich nämlich nochmal Studien rausgesucht und so weiter. Da wurde mir das nochmal klar, wie wichtig Flexibilität ist, weil wenn permanent sich alles wandelt und du bist kein Chamäleon, wie willst du damit umgehen? Das funktioniert nicht. Also wir brauchen alle so Chamäleon-Fähigkeiten und trotzdem ein gutes mit sich selbst sein. Ne? Also genau, das sind genau. Sachen, die meines Erachtens total wichtig sind.
Ja, ist spannend. Da könnten wir jetzt länger in die Diskussion einsteigen, aber die führen wir dann am Tegernsee mal fort, weil ich gerade in meinem letzten Vortrag darüber gesprochen habe, dass ich eben nicht glaube, dass wir Chamäleons sein sollen. wollten. Also ich hatte auch war gebucht letztes Jahr für eine Veranstaltung und die hatten dann als Logo ein Chamäleon gewählt. Und da habe ich gesagt, hey, könnt ihr schon machen, wenn es um die Arbeitswelt der Zukunft geht, aber das ist ja sehr passiv, ja, es ist ja sehr reaktiv, so wir schauen mal, was da auf uns zukommt und dann passe ich mich an. Aber eigentlich jetzt, wenn wir vor allem mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft denken, finde ich es sehr spannend, sich die Frage zu stellen, ja, wie will ich denn leben, wie will ich denn arbeiten und wie können wir darauf hinwirken sozusagen, also gar nicht nur, wie passe ich mich an, sondern wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz, meine Arbeit, mein Leben so, wie ich es gerne hätte und komme dadurch eher so ein bisschen in die proaktive Rolle rein.
Also da bin ich total bei dir. Ich sehe da 2 Aspekte. Zum einen meine Selbststeuerung. Wie will ich sein? Wie will ich wahrgenommen werden? Was sind meine Ziele? Und da bin ich total bei dir. Da sollte ich proaktiv sein. Nur, wenn Krisen kommen, wenn Change kommt, wie jetzt zum Beispiel Corona, ja, nimm die Corona-Pandemie. Kein Mensch wusste, man hätte es vielleicht ein bisschen vorhersehen können, ein halbes Jahr vorher, aber nicht wirklich vorher, ja. Also kein Mensch wusste, dass sowas passiert. Und wenn wir dauernd solche Einschläge haben, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Weil Speaker-Kollegen von uns, da haben wir auch drüber geredet, die sitzen teilweise heute noch auf dem Sofa und sagen, ja, Hybrid und online mache ich nicht, ich warte, bis es wieder geht. Und die saßen halt jetzt 1,5 Jahre auf dem Sofa und haben gewartet, ne? Also ich glaube, ich bin da bei dir, total 2 Aspekte. Chamäleon bedeutet für mich nicht, immer Chamäleon zu sein, sondern wenn Veränderungen kommen, sich anzupassen, zu reagieren, bestenfalls die zu antizipieren, da bin ich bei dir, nur das wird uns nicht immer gelingen. Also ich glaube, und das ist wieder eine Ambidextrie, das ist wirklich ein großer Spagat, das zu vereinen, weil wo bin ich Chamäleon und wo bin ich proaktiv? Also das ist eine große Herausforderung.
Ja, sehr schön. Vielleicht noch als letzten Punkt. Ich werde jetzt nicht die Geschichte erzählen, dazu sollte man dein Buch kaufen, Knack den Change Code, was es seit vorgestern oder seit gestern überall im Handel gibt. Du hast eine schöne Geschichte am Anfang, mit der du auch beginnst, wie du mal eine Nacht im Knast gelandet bist, im Urlaub. Wie gesagt, die erzählen wir jetzt nicht, aber mir kam da so die Frage, mich würde auch deine Meinung interessieren, sollten wir nicht in Zukunft noch viel mehr auch Kriminelle oder ehemalige Kriminelle einstellen in Unternehmen, weil die halt einfach mal um die Ecke denken, ja, weil die halt nicht so den Standard machen, das absolvieren, was ihnen ihre Führungskraft sagt, sondern weil sie immer auf andere Ideen kommen, die sind nicht immer ganz legal, sonst wären sie ja nicht im Knast gelandet, aber ich glaube, solche Menschen können durchaus sehr bereichernd sein, auch für viele Unternehmen, abgesehen davon, dass wir halt einfach ja in Zukunft Fachkräftemangel und generell Personalmangel überall haben werden. Was ist da so was sind deine Gedanken dazu?
Also ich finde das ein sehr, sehr interessanter Ansatz, Knackis, ich sag's jetzt mal so, ne? Knackis, ehemalige Insassen einzustellen. Ich glaube, da braucht's halt wiederum, wie bei so vielen Dingen, eine offene Kultur dafür. Und ich habe ja in sehr vielen Unternehmen auch gearbeitet und wir hatten immer schon mal so bunte Paradiesvögel, die sich integrieren wollten und die zwar coole Ideen hatten. Auch da habe ich ein paar Beispiele, ich will jetzt keine Namen nennen, weil darum geht's ja auch gar nicht, ne? Und die sind dann relativ bald wieder rausgeflogen, weil man das nicht ertragen hat, ne, weil die zu schräg gedacht haben. Und ich glaube, da braucht's 2 Seiten. Auf die eine Seite, die es zulässt, die offene Feedback-Kultur, die den Rahmen schafft für die Kreativität. Und die andere Seite, die vielleicht nicht nur, wie soll ich sagen, nur querdenkt, sondern auch versucht, den Unternehmenskontext zu verstehen. Also ich glaube, es braucht so ein Hinzu in beiderlei Hinsicht, ne. Genauso sehe ich's, dass es zum Beispiel auch, ich habe mal alleinerziehende Mütter gecoacht, das waren so meine erste Coaching-Projekte, die bedingt durch ihre Kinder in Hartz IV gekommen sind. Und auch da denke ich, ne, da gab es auch so viel bereichernde Elemente und Momente, die, wenn die wir da gearbeitet haben, weil die einfach auch über den Tellerrand geguckt haben. Und ich glaube, sowas braucht in jeglicher Hinsicht definitiv. Aber es braucht Unternehmenskulturen, Führungskräfte, Mitarbeitende, damit ich auch richtig gendere, ja, weil das ist für mich echt ein Buch mit 7 Siegeln. Ich finde es auch furchtbar, um ehrlich zu sein, aber egal, anderes Thema, die das zulassen und die da offen für sind. Und das finde ich nicht ganz einfach, weil wenn es dann so ist, ne, alle reden immer von Feedback-Kultur, alle reden von Führung auf Augenhöhe. Und wenn du dann genau da bist und reingehst ins Unternehmen, sieht es dann doch noch oftmals ganz, ganz anders aus.
Ja, das stimmt. Ja. Theorie und Praxis klaffen da häufig weit auseinander, so. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Mich würde jetzt noch interessieren, tatsächlich, ich kenne ja die Situation, wenn man gerade sein eigenes Buch veröffentlicht hat, hat man meistens wenig Zeit, was anderes zu lesen. Aber liegt bei dir jetzt auf Kreta irgendwas auf dem Nachttisch oder hast du da irgendeine Lektüre mit in Urlaub genommen, was dich gerade inspiriert? Was ist das?
Ich habe mir überlegt, ich möchte ein Buch lesen, in das ich so ein bisschen versinken kann, ne? So ein schöner Roman. Und es ist ein Krimi, das ist der Gesang der Flusskrebse. Heißt das? Das gibt's schon länger, ist, glaube ich, war auch Spiegel-Bestseller. Ja. Sehr schönes Buch mit sehr vielen schönen Naturbeschreibungen. Und das habe ich mir aufs iPad geholt und lese ich und kann da so richtig schön mich rein versinken. Und weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja sowas, in so ein Buch zu versinken, die Bilder zu haben, ist was unheimlich Schönes.
Ja, und das passiert häufiger bei Romanen als bei Sachbüchern tatsächlich. Ja, aber klar. Durchaus kann ich sagen, in deinem Sachbuch kann man sich auch verlieren. Du hast super viele Beispiele, Anekdoten, wie gesagt, private Geschichten. Also damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ja, viele Grüße unbekannterweise an deinen Mann.
Und noch sag ich ihm, er freut
einen,
sich.
Einen schönen Urlaub. Das letzte Wort gehört wie immer in meinem Podcast den Gästen. Also ich bedanke mich schon mal bei dir und du darfst noch einen was auch immer Wunschappell an meine Hörerinnen und Hörer loswerden. Danke dir, Susanne.
Also ich freue mich, wenn ich ganz viel Feedback zu meinem Buch Knack den Change Code von euch bekomme, weil ich glaube, es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir alle gemeinsam unseren Change Code knacken.